SWOT Inside, der Business Podcast. Reden, wirken, sehen. Wo aus Gedanken Synergien werden.
Willkommen.
Hallo.
Zu dieser Ausgabe hier mit Chris. Und ich fackel hier auch gar nicht lange mit großen Vorreden, sondern frag direkt, Chris, wer bist du? Und dann direkt hinterher, aber wir fangen erstmal mit dir an. Warum gibt's euch?
Ja, hi Thomas. Hallo ihr alle da draußen. Schön, dass ich hier sein kann. Du fängst direkt mit der einfachsten Frage an, ne? Wer bist du? Mhm. Ja. Selbst wenn ich was vorbereitet hätte, hätte ich das schon längst vergessen. Deswegen muss ich sowas immer improvisieren und sagen, ich bin 42, Kölner, Vater einer Tochter, verheiratet. Bin Designer, seitdem ich vernünftig denken kann und seitdem ich 17 bin oder so, verdiene ich damit meinen Lebensunterhalt. Ich bin Wirtschaftspsychologe, das habe ich studiert und ich habe 10 Jahre auch knapp an Privathochschulen psychologische Fächer unterrichtet, Medienpsychologie und Co. Und in meinem Psychologiestudium habe ich meinen damals dann relativ schnell besten Freund, den Alex, kennengelernt und mit ihm zusammen 2008 die Widget GmbH gegründet. Das konnte keiner aussprechen und keiner wusste, wie es schreibt. Deswegen haben wir uns 10 Jahre später in Wahnsinn Design umgenannt und sind jetzt dieses Jahr in unserem 18. Jahr. Ja, ich glaube, das ist eine relativ kurze Zusammenfassung, wer ich bin.
Ich habe erstmal die erste Frage zwingt sich auf quasi, und zwar, wann konntest du vernünftig denken?
Ja, das ist ein bisschen, das war gerade ein bisschen improvisiert. Ich glaube noch nicht, als ich angefangen habe zu designen.
Okay, interessant.
Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob ich es heute schon kann, um ehrlich zu sein. Ich finde, Vernunft ist etwas extrem schwer Zugängliches. So geht es vielen, die Psychologie studiert haben. Ich glaube, hinterher weiß man, dass man weniger weiß, als man vorher gedacht hat zu wissen. Und insofern ist es ein Studium, was mir persönlich sehr gefallen hat, weil es mehr Fragen gestellt hat, als beantwortet. Und ich finde Fragen stellen bis heute unendlich interessant. Und vielleicht sage ich deswegen, als ich vernünftig denken konnte, weil ich einfach schon immer in irgendeiner Form Design interessiert war, auch wenn ich das nicht so genannt habe. Eine Zeit lang habe ich mich für Computer einfach generell interessiert und vielleicht auch für Spiele, und dann habe ich mich für Webseiten interessiert, weil ich irgendwie für Freunde und für mich natürlich für Clans irgendwelche Clan-Webseiten gemacht habe, damals für Diablo 2 oder für Counter-Strike oder für das, was man halt so als 16, 17, 18-jähriger Junge in den Ende der 90er und Anfang der 2000er so macht, ne? Und dadurch bin ich halt da reingekommen, aber im Prinzip ins Design gekommen, habe dann noch ein bisschen zwischendrin in der Werbung Zeit verbracht, habe innerhalb von ein paar Jahren gemerkt, dass ich diese Branche und diese Profession nicht so gerne mag aus verschiedenen Gründen und mich dann mehr Richtung Software-Design bewegt. Und insofern, ja, irgendwie, soweit ich mich erinnern kann, habe ich mich mit diesen Themen eben auseinandergesetzt. Das kam von ganz alleine, ich konnte nichts dafür.
Würdest du sagen, dass das, was du gerade beschrieben hast über die Schwierigkeit von Psychologen und vielleicht insbesondere auch Wirtschaftspsychologen, dass das gut mit Daniel Kahneman beschrieben ist? Also das Verständnis darüber, dass 90-95% unserer Entscheidungen eben nicht aus unserem kognitiven Bewusstsein kommen, sondern eher aus Heuristiken. Und Oder ist das die falsche?
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessant. Das ist ein sehr interessanter Ansatz und das ist ein definitiv sehr lesenswertes Buch, Schnelles Denken, Langsames Denken von Kahneman. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht ganz gelesen habe, weil ich glaube, in meinem Leben noch kein einziges Sachbuch ganz gelesen habe, weil in der Regel innerhalb von spätestens einem Drittel des Buches es anfängt, sich so ein bisschen zu ziehen, aus meiner Erfahrung.
Und zu wiederholen.
I'm not judging, ne, aber ich habe immer das Gefühl, ein Paper hätte es getan, aber Kahneman ist so dick und es war auf jeden Fall, es hat mich schon eine ganze Weile bei der Stange gehalten. Es ist echt ein sehr schlaues Kerlchen, schlauer Mann, Entschuldigung. aber er ist natürlich bei weitem nicht der Einzige gewesen, der sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Und selbst in meiner Schulzeit, wenn man sich mit Schopenhauer oder Sartre oder Kant auseinandergesetzt hat, war das schon die Frage, ne? Wie selbstbestimmt, wie frei und wie rational und wie entschieden oder wie automatisch, wie sozial, wie emotional sind wir eigentlich? Und deswegen habe ich es wahrscheinlich auch studiert. Ich hätte wahrscheinlich Psychologie studiert, wenn ich nicht 0,1 am NC vorbeigeschrammt wäre und es hätte dann irgendwie 10 Jahre Wartezeit zur Folge gehabt. Und dann habe ich halt den Pfad genommen, der mir zu der Zeit offen stand und habe mich vor allen Dingen im Wirtschaftspsychologiestudium mit den psychologischen Teilen beschäftigt, weil mir das Spaß gemacht hat und die wirtschaftlichen Teile waren so, ja, da hat mir dann der Alex vor allen Dingen bei geholfen, da durchzukommen, der deutlich gewissenhaftere Student war. Ich habe während der Zeit schon gearbeitet, was vielleicht ein Problem war, parallel zu einem Vollzeitstudium zu arbeiten, hat mich auch gezwungen, so ein bisschen meine Prioritäten zu setzen. Alex hat das auch gemacht, insofern ist die Entschuldigung auch hinfällig, also insofern, er war einfach der gewissenhaftere Student. Aber ja, ich glaube, bevor man ins Psychologiestudium geht und wenn man sich aber generell für diese Themen interessiert, dann glaubt man, Menschen sind in irgendeiner Form berechenbar. Zumindest hatte ich Teile in mir, die das gedacht haben. Und das relativ schnell im Laufe des Studiums und im Laufe der weiteren Auseinandersetzung damit habe ich halt gelernt, wie überheblich und wie absolut absurd diese Vorstellung ist. Und wie komplex Menschen sind und wie getrieben oder vielleicht eher wie bewegt von so vielen verschiedenen Dingen. Neil deGrasse Tyson, Physiker und Physik Erklärer, der hat mal gesagt, Physics is easy, people are hard. Und das ist so, Physik ist doch dieser wahnsinnig komplexe und Astronomie und Quantenphysik und so weiter. Aber Menschen sind, das mag man vielleicht nicht glauben, das ist kontraintuitiv, aber um so vieles komplexer in ihren Verhaltensweisen, in ihren Denkweisen und warum und was passiert, als selbst die abgefahrensten physikalischen Konstrukte. Und insofern ist dann zu sagen, ich weiß halt, was passiert, ich kann vorhersehen, was passiert, wenn ich A mache, passiert B, als Psychologe kann man dann nur so ein bisschen, also das ist halt da muss man schmunzeln und sagen, das geht halt einfach nicht, ich kann hoffen, ich kann Hypothesen aufstellen, ich kann versuchen, in eine Richtung hinzuarbeiten, aber ich muss immer mit Zufall oder mit Komplexität außerhalb meiner Kontrolle rechnen. Und ich finde, das hat mir persönlich als Designer auch enorm geholfen, eine gewisse Akzeptanz dafür zu verstehen, dass es da kein richtig oder falsch gibt, dass man Hypothesen oder sich auch Ziele setzen kann, die man für richtig hält und dann in diese Richtung arbeiten kann. Aber es gibt halt in dem Bereich einfach keine Garantien, weil wir halt, wir erfinden oder wir entwickeln ja Dinge für Menschen. Mit der Maschine ist relativ einfach. Maschinen sind mathematisch, Maschinen sind deterministisch, ne? Software programmieren. Unglaublich komplex, aber am Ende des Tages einfacher als quasi sie als funktionieren Mensch zu lassen für die Nutzerinnen und die Nutzer. Mhm. Ja.
Okay, aber ihr habt euch mitten in die Krise gegründet, 2008, und
du hast recht.
Ihr habt euch Widget genannt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich 2008 gewusst hätte, was ein Widget ist. Warum habt ihr das getan?
Deswegen haben auch tatsächlich zu unserer Gründung haben wir es geschafft, mit geringem Aufwand, aber mit der Unterstützung von der Christina, schöne Grüße an der Stelle, über PR in so ziemlich jedes wichtige deutsche Wirtschaftsblatt reinzukommen. Okay. Als neu gegründete Agentur von 2 gerade abgeschlossenen Studenten, die mit dem Thema Widget-Marketing jetzt gerade starten. Und ich meine, du weißt, wie viele Agenturen es in Deutschland gibt, oder? Das ist einfach völlig. Also ich glaube, das war einfach ein Thema, was mich aus Designsicht sehr interessiert hat. Tut es heute noch, obwohl, also klar, Widgets gibt es immer noch, aber sie sind natürlich nicht die Hauptdarsteller im Bereich der Software. Aber das fand ich schon immer sehr charmant daran, weil ich immer gesagt habe, je stärker die Constraints, also je weniger Spielraum ich habe, desto spannender wird es eigentlich zu designen. Und Widgets haben schon damals wie heute eben gesagt, ich möchte etwas ganz Bestimmtes richtig gut an einer bestimmten Stelle in einem bestimmten Kontext zur Verfügung stellen. Ich möchte da sein, wo die Nutzer mich brauchen, und einfach nur das Wetter darstellen. Aber da sind einige Design-Überlegungen, die da reinfließen. Aber viel weniger natürlich in so ein kleines Wetter-Widget als jetzt in eine große CRM-Software oder sowas. Und nun, warum haben wir uns so genannt? War vor allen Dingen, weil zu der Zeit Social Media entstanden oder groß geworden ist in Deutschland. Natürlich viel später als im so ziemlich überall anders, die Amerikas und die Türkei und Südostasien, die waren viel weiter da, aber bei uns kam halt Facebook auf Deutsch und auf einmal ist das irgendwie explodiert. MySpace und einige andere Plattformen, und Widgets waren da durchaus relevant, und vor allen Dingen, es waren so Kommunikationsvehikel für die Nutzer aus dieser Standard Kastenform auszubrechen, die Plattform zur Verfügung stellen. Und da konnte man dann Bildergalerien und Music Player irgendwie machen, und die konnte man skinnen. Und dann hatte also jeder in seinem persönlichen Winamp, auf seiner persönlichen, also nicht wirklich Winamp, aber in seiner persönlichen MySpace-Seite irgendwie seinen persönlichen Musikplayer. Und ich fand das sehr, sehr spannend, dass die Möglichkeiten des Selbstausdrucks mit Software und diese dieses Einzigartige, was dann am Ende jeder User damit gemacht hat, und habe gedacht, da ist auch eine Chance für Unternehmen, die dieser Begriff und diese große Chance nur mit Widgets, die ist am Ende nicht zutage getreten, aber wir haben uns trotzdem mit interessanten Sachen auseinandergesetzt. Ich habe dem Alex quasi gefragt nach dem Studium. Ich konnte mir nicht vorstellen, mein Leben ohne ihn in irgendeiner Form weiterzuführen. Habe gesagt, ich habe eine Idee für eine Firma, machst du mit? Fünf Minuten später meinte er, ja, vielleicht auch nicht fünf Minuten, aber es war irgendwas weniger als schnell, das. Ja. Und dann haben wir das gemacht, und dann kam aber auch mehr oder weniger zeitgleich der App Store fürs iPhone, und wir wussten relativ schnell, Apps sind fast das Gleiche wie das, was Widgets hier zurzeit machen. Vielleicht nicht ganz so viel Customization, aber eben dieses, eine bestimmte Funktion, schnell zur Verfügung, fokussiert, nützlich. Und das hat bei mir alle Lampen angemacht. Und ich habe gedacht, wie cool ist das denn? Und wenn der App Store gekommen wäre, bevor wir Widget gegründet hätten, hätten wir uns wahrscheinlich AppJet genannt oder so. Irgendwas anderes, was fliegt.
Ja, aber das hätte ich schade gefunden, weil dann hätte es für euch keinen Grund gegeben, alles bis auf das W zu droppen und euch Wahnsinn zu nennen, was also ein ziemlich wahnsinniger Schritt ist, und auch dann noch vor der Welle, ne? Also der richtige Wahnsinn, der entfaltet sich ja gerade so in der Welt, und ihr habt es aber schon 2018 getan. Ja. Wie kam es zu Wahnsinn, und was habt ihr euch dabei gedacht?
Das hast du aber eine loaded question gestellt. Und das ist das Schöne im Deutschen. Also versuch das mal einem englischen Native zu erklären, warum wir Wahnsinn heißen und was das bedeutet. Mhm. Weil Madness gibt das nicht her. Ne? Mhm. Außer, dass man sagt irgendwie, that's mad oder that's wicked oder so. Aber das Wahnsinn im Deutschen so zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen hat, nämlich absolut bekloppt und absolut großartig, ist das, was am Ende natürlich dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das, weil wir finden dieses Spannungsverhältnis interessant. Aber angefangen hat das mit in unserem verflixten siebten Jahr oder so, als wir halt so richtig, als das so richtig eingesackt ist, dass quasi Widget, Widget, wir haben Post nicht bekommen, und das hat man nur, du kannst nur so oft Widget hören, bis du sagst, so, weißt du was, es reicht. Und auch, ich habe halt einfach festgestellt, wenn du in Deutschland arbeiten willst, ist es vielleicht gut, mit deutschen Begriffen zu arbeiten, weil es einfach nicht selbstverständlich ist, dass Anglizismen und englischsprachige Wörter universell verstanden werden, und es macht den Leuten, es macht es schwerer, und ich versuche zu designen, um es Leuten leichter zu machen. Und ich habe Firmennamen, die Leute nicht schreiben und nicht aussprechen können. Das ist irgendwie, das ist Quatsch. Aber das hat ein bisschen gedauert, das quasi nicht das rauszufinden, sondern eher es richtig zu verstehen und zu akzeptieren, weil das war natürlich unser Baby. Und dann haben wir wir haben einen langen Prozess gemacht, und um darüber nachzudenken, was wir eigentlich sind und was wir machen. Und natürlich machen wir Design, aber was zeichnet uns aus? Und haben Longlists und Shortlists und quasi alle möglichen Namen gemacht. Zwischendurch wollten wir uns mal Ochs und Pferd nennen. Weil Kant hat mal gesagt, ein schöner Ochse ist ein hässliches Pferd, und ich liebe dieses Zitat, weil es Schönheit gibt es nur im Kontext, also auch in Design, und also das ist auch eine meiner Philosophien geworden. Und dann war es total klassisch, es ist wirklich so ein bisschen kitschig, aber es ist sehr klassisch, dass ich halt irgendwann mal nachts aufgewacht bin um 2 Uhr, ich habe auf die Uhr geguckt und hatte Wahnsinn im Kopf. Es war natürlich nach einem extrem langen Prozess, diesen Namen haben wir aber nirgendwo stehen gehabt. Hatte das im Kopf, habe es aufgeschrieben, bin am nächsten Tag zu Alex gegangen und habe gesagt, ich weiß, wie wir heißen. Und er hat gesagt, okay, und ich habe gesagt, Wahnsinn. Und er meinte so, weil das macht er immer. Und dann meinte ich, pass auf, weil gutes Design braucht Wahn und Sinn. Wir sind sowohl in der Kreation, in den verrückten Ideen, in Uferlosen, in dem quasi alles ist möglich. Wir brauchen aber auch den Editor, den Sinn, der das wieder zurückholt. Und die finden sich im ständigen Austausch. Und das haben wir natürlich nicht erfunden, aber Yin und Yang und Balance ist natürlich etwas, womit wir uns schon ewig identifizieren können und was lange vor uns natürlich in vielen Philosophien drin steckt. Aber ich fand es so schön, dass es in dem Wort drin steckte, und das hatte ich vorher so noch nicht gesehen. Aber es hat alles zusammengepasst, und dann kam auch relativ klar das Logo daraus, dass ich wusste, ich möchte, dass es von Yin und Yang inspiriert ist, aber dass es etwas menschlicher ist, und deswegen haben wir aus dem Yin und Yang ein Gesicht gemacht und was Wahn und Sinn repräsentiert. Und daraus unsere ganze Philosophie haben wir damit kommunizieren können. Und das war dann so ein lucky Punch. Da hat es dann alles zusammengefunden. Und jetzt 8 Jahre später bereue ich es kein bisschen. Wir haben ganz kurz gedacht, der Gedanke, das wird nicht jedem gefallen. Und dann haben wir sofort eigentlich entschieden, dann möchten wir wahrscheinlich mit denen auch nicht zusammenarbeiten, mit jemandem, der das nicht zumindest charmant findet.
Okay, also ihr habt das als Filter auch gesehen, so ein bisschen, vielleicht aber auch als um Aufmerksamkeit zu erregen, weil es hat, habt ihr bestimmt auch damit erreicht. Hat das was an eurer, also die Schärfung der Philosophie über den Namen, hat das was an eurer Philosophie verändert über Zeit?
Das ist wahnsinnig schwer zu sagen, ne? Weil letzten Endes alles, was wir getan haben, hat ja irgendwie zur Schärfung der Philosophie beigetragen. Jedes Gespräch, jede Entscheidung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ja auch nicht aus dem Nichts gepurzelt. Wir hatten Schön und Gut war auch mal eine Namensidee. Also wir hatten diese Dualität, die wir im Design irgendwie drin haben, und das Erschaffen und das Editieren. Oder wir haben auch davor gesagt, quasi, du musst kreieren, aber auch zerstören. Du musst auch loslassen können, um was Gutes zu erschaffen. Wenn du merkst, es funktioniert nicht, also ne, wir haben uns damit jahrelang natürlich auseinandergesetzt, für Kunden, für uns. Aber es hat schon es hat uns ein Vokabular auf einmal gegeben, was wir vorher nicht gemacht hätten. Ich glaube, wir hätten vorher nicht über Wahn gesprochen in diesem Kontext. Aber das ist zu einem gewissen Selbstbewusstsein gekommen. Wir waren aber schon immer ein bisschen frecher auch in unserer Sprache und auch uns selber gegenüber. Also ich finde auch, dass es gut ist, wenn man sich selbst nicht allzu ernst nimmt, und deswegen ist das natürlich alles auch mit dem Augenzwinkern und nicht, ne, ich finde, auch im Geschäftsleben ist das eine gangbare Methode, weil es auch hin und wieder mal entwaffnend ist und wir vielleicht auch an einem Tabu vorbeikommen, wo man sonst in einer etwas rigideren Form nicht drüber reden könnten. Und ich kann jetzt halt auftreten und auch mal was Freches sagen, und dann wundert es niemanden, in Anführungsstrichen. Mal gucken, wie das ist, wenn man dann, ja, jetzt, heute bin ich 42, wenn ich dann 62 bin und wie sich das dann anfühlt. Aber eigentlich fühle ich mich sehr wohl damit und mit dieser Position auch, weil wir kommen auch nicht immer in ein Unternehmen oder ein Startup oder zu einer Person und sind super komfortabel, weil sonst bräuchte man uns auch nicht, wenn wir immer nur das sagen würden, was man sowieso schon weiß. Also wir sind jetzt niemand, der ankommt und sagt, das habt ihr eh alles schon gewusst und wir geben euch jetzt eine Legitimation, das zu machen, sondern ganz oft kommen wir rein und müssen vielleicht auch unbequeme Fragen stellen und müssen vielleicht auch Lösungen vorschlagen, die man sich im ersten Moment überhaupt nicht vorstellen kann und so. Und da hilft das definitiv. So ein bisschen Narrenfreiheit würde ich das mal nennen.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wirklich, ich muss tatsächlich sagen, dass ich ähnliche Mittel verwende, um ähnliche Ziele zu erreichen, ne? Also wie ich so daherkomme, ist jetzt nicht pur zufällig, sondern und auch nicht ideologisch, sondern hat auch was damit zu tun, dass ich dadurch mehr Narrenfreiheit habe und das auch nutzen kann. Ne? Wenn man das intelligent tut, dann ist das sehr hilfreich. Oft.
Der Narr war auch früher der Einzige, der Truth to Power speaken konnte, ohne
Genau.
dafür direkt an die Wand genagelt zu werden. Und hin und wieder, also gerade in unserem Bereich, muss man das, aber immer natürlich mit dem Zweck, also immer mit dem Zweck, was Positives zu erreichen. Ne? Also das muss halt dabei, also für uns ist das, also etwas und etwas
Klar.
Positives, das ist auch eine loaded sentence. Positiv hat viele, viele Konsequenzen, also viele Bedeutungen. Ja, genau, du hast nämlich gefragt, warum gibt es euch? Ganz am Anfang, ne? Wir sind jetzt schon ein bisschen davon, aber das war jetzt nicht im Rahmen des Namens, sondern ob das jetzt vorher oder danach war, weiß ich nicht. Auch da wussten wir das eigentlich schon immer, haben aber lange gebraucht, die Formulierung zu finden und haben irgendwann gesagt, eigentlich gutes Design ist ein Menschenrecht. Wir sind ein bisschen, also wir wollen nicht Menschenrechte zu wischiwaschi machen. So, es gibt Menschenrechte for a reason und die sind ungeheuer wichtig. Aber wir meinen das sehr ernst. Wenn man sich umguckt, alles um uns herum ist designed. Alles, was wir nutzen, also wie wir leben, unsere Gesellschaft, also ob manchmal bewusst, manchmal unbewusst, manchmal by accident, oft stümperhaft. Vieles ist unfreiwillig designt worden, aber es ist designt worden. Und wenn bewusst oder unbewusst Dinge schlecht designt werden, hat das gravierende Konsequenzen unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach. Und gerade bei Software sehen wir das so viel, also einfach ohne Ende. Die Liste an Beispielen ist einfach nicht zu erschöpfen, wie viel schlechtes Design es gibt. Schlecht im Sinne von ganz vielen Facetten, schlecht zu nutzen, schlecht aussehend, sich schlecht anfühlend, schlechte Ergebnisse, die Menschen störend, behindernd, man muss dran vorbeiarbeiten, ist schlecht im Sinne von nicht ehrlich, belügend, ne? Du bist das Produkt. Also, wir müssten viele Stunden sprechen, um alle diese Dinge zu unpacken, aber ich glaube, jeder, der sich im Bereich Software und bewegt, kann zumindest ein bisschen mitfühlen, worüber ich gerade spreche. Und das ist ein Problem aus meiner Sicht und sowohl für unsere Gesellschaft, aber eben auch für Unternehmen, weil oft ist es einfach auch nur schlecht, weil vielleicht nicht die richtigen Fragen gestellt wurden, weil man eben nicht genau weiß, wie es richtig ist oder weil man noch nicht darüber nachgedacht hat, was vielleicht gut sein könnte. Und ich glaube daran, dass es Unternehmen mit guten Absichten und gute Unternehmen gibt, die auch gut für die Gesellschaft sind, die eine Gruppe von Menschen zusammenbringen, die etwas netto Gutes für andere Menschen tun. Und ich möchte diesen Unternehmen dabei helfen, das besser zu machen oder eben Software dafür einzusetzen, um das besser machen zu können. Ja, und deswegen sage ich halt, gutes Design aus beiden Perspektiven ist ein Menschenrecht und daran möchten wir arbeiten. Ja.
Genau, und für den Fall, dass ich immer noch nicht tiefer damit beschäftigt habe, aber es gerne möchte, kann man als guten Einstieg sich Social Dilemma angucken. Den Film, der gemacht wurde, unter anderem von Tristan Harris. Tristan hat, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob er den Thumb Up oder den Endless Scroll bei Facebook erfunden und eingeführt hat, irgendwie sowas. Und ein sehr, sehr schlechtes Gewissen dafür hat. Und das war auch ein gravierender Designfehler aus der Perspektive der Gesellschaft, nicht unbedingt aus der Perspektive der Gewinnoptimierung von Facebook natürlich, ne? Und da ist es dann genau wichtig zu verstehen, mit wem und wofür man arbeitet, ne? Deswegen ist es wichtig, auch herauszufinden, warum gibt's euch? Das glaube ich, habe ich jetzt ein ganz gutes Gefühl dafür.
Aber
Ist, ne?
was mir
Ja.
wichtig dabei ist quasi, da geht es überhaupt nicht um, also natürlich ist das Form von, das ist Haltung und da liegt auch eine gewisse Ethik zugrunde, aber ich würde zum Beispiel sagen, Wenn man ein Unternehmen mit dem Ziel führt, etwas Positives zu machen, dann gibt es auch Wege, das zu tun. Aber man muss trotzdem Dinge dann gut machen, auch auf eine gute Art und Weise. Es gibt auch Unternehmen, die was Gutes versuchen zu tun, aber es klappt trotzdem nicht, weil sie etwas, zum Beispiel eine schlechte Software gemacht haben, die einfach nicht nützlich ist oder schwer ist zu erlernen oder einem nicht genug Feedback gibt oder und dann geht's vom Großen immer mehr ins Kleine. Aber es gibt diesen Weg und weil eben bei so einer Entwicklung wie zum Beispiel diesem Endless Scroll oder auch einer Notification oder einem Pull-to-Refresh oder so, wie so oft, diese Technologien an sich haben halt keine Position, die existieren halt einfach nur. Es sind Werkzeuge, die man benutzen kann. Und in manchen Kontexten ist auch ein Endless Scroll, also, und das ist jetzt wirklich, da geht es jetzt überhaupt nicht um ein soziales Thema, sondern nur um Usability, ist ein Endless Scroll in einer Tabelle zum Beispiel in einem Business-Kontext viel besser als eine paginated Tabelle, also und ich weiß, das klingt in dem Kontrast zu dem Problem von Social Media jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber auch als Designer muss man sich mit den großen und mit den kleinen Sachen auseinandersetzen. Das Werkzeug an sich hat eben keine Moral oder keine Ethik. Man kann es zu Gutem wie zum Nicht-Guten einsetzen und allzu oft passiert es halt, wird es schlecht eingesetzt und zwar einfach nur, weil man sich über die Konsequenzen nicht Gedanken gemacht hat. Ich glaube, oft passiert das einfach aus Versehen oder weil man nicht drüber nachgedacht hat. Und manchmal, und dann ist es natürlich einfach abzulehnen und das finde ich nicht gut, wenn es halt absichtlich für negative Zwecke eingesetzt wird oder wenn man sich bewusst wird, dass es negativ ist und man ändert es nicht, da wird's problematisch, ne? Und da finde ich auch wichtig, als Designer, aber auch als Unternehmer generell drüber zu sprechen und das anzusprechen und zu sagen, das müssen wir ändern oder das kann geändert werden und das kann besser sein, weil ich glaube, am Ende ist es auch für Unternehmen immer besser, einen positiven Impact zu haben, dann ist man, das ist einfach nachhaltiger.
Ja, klar.
Dann ist man langfristiger erfolgreich.
Klar.
Also Facebook hat versucht, sich umzubenennen und ich weiß nicht, ob es extrem geholfen hat, aber der nachhaltige Schaden, den sich dieses Unternehmen in den Augen der Öffentlichkeit gemacht hat, der ist ja nicht zu bemessen. Und man benutzt es halt hier und da zähneknirschend, weil man halt mehr oder weniger gezwungen ist, weil halt alle anderen auf WhatsApp sind oder so und weil die das halt gekauft haben, weil man das nicht verhindern kann. Das ist halt passiert. Aber man benutzt es sicherlich nicht, weil man extrem scharf drauf ist. Und in dieser Situation will man als Unternehmen nicht sein, weil die Wechselhürde ist extrem gering dann. Weil sobald was kommt, was gut genug ist,
Signal zum Beispiel. Ja. Aber okay. Und also ihr habt so implizite Werkzeuge, ne? Also eure, ich sag mal, die existenzialistische Grundhaltung, die euch die Freiheit gibt, euch auch mal zwischendurch mal umzubenennen und und das dann auch noch so zu tun, dass ihr so einen Joker habt, ne? Also ihr könnt euch als Joker ein bisschen freier bewegen. Was für andere Werkzeuge habt ihr noch sonst so im Repertoire, um das zu erreichen, was ihr erreichen wollt?
Ja. Also wir haben eine ziemlich radikale Designphilosophie, weil wir sagen, das unabhängig von der Aufgabe. Wir sind keine extremen Analytiker, Dokumentierer und quasi Hypothetisierer. Mit sehr großen Vorprojekten oder so etwas, sondern wir sind sehr, in der Wissenschaft würde man induktiv das nennen, ich würde es im Design intuitiv nennen. Wir kommen immer in einen, egal wo wir reinkommen, egal ob das ein Startup ist oder halt ein DAX-Unternehmen, da natürlich dann irgendwie in Sub-Einheiten oder so, wir kommen rein und stellen erstmal sind extrem dumm. und sind uns unserer Dummheit, man könnte es auch Naivität nennen, sehr bewusst. Und das ist eine große Chance, weil wir wissen nicht, was alles nicht geht. Und allzu oft ist es eben in bestimmten Kontexten so, dass wenn man weiß, dass etwas nicht geht, dann irrt man sich. Ne? Und wir kommen rein und wir haben überhaupt keine Ahnung. Und deswegen, und das ist cool. Und wir fragen dann erstmal ganz viel, warum? Nicht unbedingt, was macht ihr? Und natürlich gibt's vorher mal so ein, was man besser machen oder was ist das Ziel? Aber ganz, ganz schnell kommt eigentlich die Frage, warum macht ihr das, was ihr macht? Warum, warum verfolgt ihr das Ziel? Wir wollen genau die Beweggründe verstehen. Wir wollen die Beweggründe verstehen, warum einzelne Dinge getan werden. Weil das Was ist dabei nicht so wichtig. In den meisten Fällen, also wir, die, natürlich designen wir auch Dinge from scratch. Da muss man sich dem Warum auch sehr stellen. Aber wenn man etwas verbessern will, hat man unglaublich viele Artefakte vor sich liegen, die halt passieren. Mhm. Prozesse, Menschen, Rollen, Silos, Werkzeuge, Software, Hardware. Und das ist enorm komplex. Und sozusagen, was man da macht, das ist halt in der Regel, ja, weil es ist halt gewachsen und das ist alles nicht mehr unbedingt im Sinne des Warums, also was will man eigentlich erreichen und warum macht man das eigentlich? Und deswegen versuchen wir immer, das tiefer zu gehen und so oft häufiger auch warum zu fragen, weil man mit dem ersten Warum auch einfach nur bekommt, ja, weil wir das halt so machen und dann muss man halt nochmal fragen und nochmal fragen. Und wir versuchen immer rauszufinden, was ist eigentlich das, das wirkliche Ziel und was ist gut an diesem Ziel für das Unternehmen und für die NutzerInnen. Ne? Und wenn wir, wenn wir ein Gefühl dafür haben, also das Ziel ist nicht, jetzt eine Riesenplanung dafür aufzumalen und ein Business Model Canvas und ein Funktionsdiagramm und so weiter zu erstellen. Nee, nee, weil das Ziel ist ja nicht, das zu nehmen und ein ganz kleines bisschen besser zu machen, sondern das Ziel ist, eine, ein in der Regel durch, eine, durch Software einen Paradigmenwechsel hinzubekommen. Es viel, viel besser zu machen, es viel einfacher zu machen. Und deswegen machen wir das nicht, sondern wir bekommen ein Gefühl dafür, gerade bis zu dem Punkt, wo wir sagen können, was wäre, wenn? Nicht mehr warum fragen, sondern wie wäre es denn, wenn wir mal das probieren würden? Okay. Und diese Phase ist für uns extrem wichtig. Das ist unser Job als Designer, was wäre, wenn sagen, zu sagen. Ein, und zwar idealerweise so realistisch wie möglich. Manchmal sind es Worte, weil es einfach nur ein Meeting ist oder mal kurz ein Austausch ist. Manchmal sind es Grafikdesigns, weil wir quasi ein paar Stunden in Figma investieren und wir zahlen, machen ein paar Bilder oder wir und wir reden darüber, was wäre, wenn das das könnte so aussehen, das könnte so funktionieren. Und manchmal sind es Prototypen und ich meine die mit KI und mit schnellerer Programmierung werden es immer häufiger auch Prototypen. Mit dem Ziel, durchaus sogar zu provozieren. Und eben, weil aus Sicht der, des Existierenden ist das, was wir liefern, meistens provokant. Weil es eben einige Sachen, die nicht geht, einfach trotzdem macht oder wo einige gelernte Sachen in Frage stellt. Und dann kommt meistens eine super Antwort zurück und die Antwort ist immer, nee, das geht nicht. Aber wenn ich dann, das war letztens in einem Gespräch mit einem Kunden, wirklich quasi, da, während ich präsentiert habe, kam, also einfach während ich geredet habe auch, nee, geht nicht. Und dann meinte ich, ich kann verstehen, dass du das sagst, darf ich kurz die Hypothese zu Ende bringen und dann reden wir drüber, warum du das denkst. Und dann habe ich, da habe ich noch 2 Minuten weitergesprochen. Und dann war die Reaktion schon nicht mehr, nee, das geht nicht, sondern, ah, okay, ich verstehe, warum. Warum wollt ihr das machen? Und ich so, okay, warum hast du gesagt nein? Ja, weil zum Beispiel, das haben wir nicht in Realtime, sondern das haben wir nur nachts. Und ich so, super, dann können wir das, was wäre, wenn, was trotzdem da oben dieses hohe Ziel hat, um dieses, okay, das ist halt nicht Realtime, sondern das ist jetzt erstmal einmal am Tag, ein ganz kleines bisschen nach unten korrigieren, aber wir haben halt nicht da unten angefangen mit diesem, wo wir gerade sind und wir gehen so Babyschritte weiter, sondern halt, ne, und ja, also wir nennen das Design-Driven Evolution, also es ist ein evolutionärer Prozess, aber weil wir uns mit dem, was heute ist, auseinandersetzen, aber unser Ziel ist natürlich, diese Perspektive, dieses Paradigma zu finden, was viel des Alten eigentlich nicht mehr nötig macht und viel der, also versucht, diese Prozesse loszuwerden, die eben unnötig sind, die einfach über die Zeit entstanden sind und die vielleicht auch mal einen Grund in einem Unternehmen, aber dieser Grund ist schon längst weitergegangen, ne? Also das muss man auch akzeptieren. Unternehmen sind komplexe Dinge und komplexe Dinge verändern sich per Definition. Es gibt also allein durch Emergenz, allein durch das zufällige Interagieren von Teilen in einem System verändern sie sich. Deswegen gibt es auch für ein Design niemals ein richtiges Design. In dem Moment, wo man es gemacht hat, wird es auch schon wieder in seiner Bearbeitung überholt werden und man muss sich damit auseinandersetzen. Und deswegen versuchen wir dann flexible Dinge zu schaffen, die sich auch bewegen lassen, vielleicht eine Sprache zu entwickeln, die man nutzen kann, um neue Dinge zu bauen, auch wenn wir nicht mehr dabei sind und so. Also du merkst vielleicht, also ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr vom Hölzchen aufs Stöckchen komme, aber das ist halt mein Leben und ich liebe dieses Thema und das ist halt, aber wir versuchen eben so schnell wie es geht, an was Konkretes zu kommen und das auch so schnell wie es geht zu bauen. Vielleicht um das kurz abzuschließen. Wir gehen schnell ins Bauen, weil wir haben keine Angst, dabei Fehler zu machen, weil man kann die Richtung ändern zu jedem Zeitpunkt. Mhm. Mit heutigen Technologien ist eben Technologie nicht mehr in Stein gemeißelt und in Beton gegossen, sondern wir können es weiterentwickeln. Wir müssen im Design nicht so lange tüfteln. Es gibt Projekte, da sind Jahre vergangen, ne, an Vorarbeit. Und dann haben sich die Goalposts schon längst verschoben, wenn man fertig war. Nee, wir müssen eigentlich loslegen. Klar. Und ich sage immer, du weißt erst, was du baust, nachdem du es gebaut hast. Und es ist eher dieser Prozess des gemeinsamen Weiterentwickeln, was dann zu einer guten Software führt, die man auch weiterentwickelt, damit sie gut bleibt. So.
Wenn ich es richtig verstehe, dann ist euer Kernwerkzeug Menschen, die in der Lage sind, Komplexität zu integrieren und ihre Gefühle und Gedanken so zu richten, dass diese Komplexität sich in eine Richtung entwickelt, die dem Zweck besser entspricht als vorher. Und das dann so schnell es irgendwie geht, mit Leben zu füllen, um einen Feedback-Loop zu bauen, der wieder zurück in diese Menschen signalisiert, ob das, was sie gerade tun, richtig ist.
Was auch nicht immer selbstverständlich ist, manche Unternehmen mögen das nicht so gerne, mit Kunden zu sprechen und so, aber ich sage, du kannst nichts designen, ohne mit Feedback zu arbeiten. Du brauchst Iterationen, du brauchst Feedback. Dafür werde ich immer kämpfen, weil das immer das Ergebnis besser macht. Genau, es ist ein kommunikativer Prozess. Es erfordert sowohl Menschen auf Seiten des Unternehmens als auch Menschen von uns. Und die Werkzeuge ändern sich. Und die ändern sich so schnell, dass ich manchmal fast ein bisschen schwierig finde, über sie zu sprechen. Also wir haben schon, als wir gegründet haben, gesagt, wir sind technologieagnostisch. Weil, also ich habe großen Respekt vor technologischer Expertise. Aber die Technologie ist am Ende ein Mittel zum Zweck. Wir versuchen etwas außerhalb der Technologie zu realisieren. Wir versuchen hoffentlich was Positives, ne? Und wo wir eben drüber gesprochen haben. Das ist das Ziel. Und deswegen, wenn wir technologieoffen sind, was das angeht, können wir eben schneller uns bewegen und wir sagen nicht, ja, ich habe halt hier diesen Hammer und jetzt hau ich einfach mal auf alles drauf, weil ich habe halt diesen Hammer, ne? Und das kann halt zu einer Zeit, kann das React sein oder, also wir programmieren auch, weil für mich ist zwischen Programmierung und Design, für uns gibt es da keinen Unterschied. Das ist halt, das sind alles Werkzeuge, um echte, reale Dinge zu bewirken, um Dinge zu bauen, die gut für Menschen sind, die gut für Unternehmen sind, die gut für die Menschen in Unternehmen sind. Viel der Software, die wir machen, ist eigentlich inward-facing, also Software, mit denen Menschen im Unternehmen arbeiten, die Höllenqualen erleiden zum Teil, weil Business-Software ist nicht umsonst das Ende von vielen Witzen, so ungefähr. Nee, ich kenne nicht viele Witze, aber es ist wirklich schlimm, wenn man sich das anguckt zum Teil. Und unser Anspruch ist halt da wirklich, wirklich richtig, richtig gute, elegante Lösungen zu finden. Und ja, mit welcher Technologie, das ändert sich permanent.
Ja. Okay. Jetzt gibt's ja da Abstufungen in der Komplexität. Ne? Also wenn ich bei Dello die meiner Crew komme mit einem zu einfachen Problem, dann schicken die mich wieder auf die Suche nach einem saftigeren Problem. Was würdest du sagen, sind so typische Herausforderungen, Probleme, auf die ihr richtig Bock habt? Sexy Probleme. Was ist das für euch?
Oh. Ich kann ernsthaft sagen, dass mir diese Frage noch nicht gestellt wurde. Das finde ich schön. Ich würde sagen, der Scope, also wie komplex es ist, ist mir da erstmal egal. Weil es gibt einfache Sachen, die großen Impact haben. Also wir hatten vor kurzem, wenn ich das erzählen kann, ein Team der Malteser Deutschland, die fahren den sogenannten Herzenswunschkrankenwagen, der erfüllt sterbenskranken Menschen ihren letzten Wunsch. Menschen, die nochmal mit ihrer Familie essen wollen, aber nicht mehr zu Hause leben. Menschen, die nochmal ans Meer wollen. Menschen, die hier nochmal zu einem FC spielen wollen. Und wenn man in palliativer Behandlung ist, also das sind Menschen, die wissen, dass sie sterben werden, da ist man in sehr intensiver medizinischer Betreuung. Man nimmt sehr starke Medikamente, man braucht Geräte und so weiter. Und deswegen haben die besondere Krankenwagen, die dafür ausgestattet sind, und die haben besondere Teams. Und mit besonders meine ich nicht nur besonders gebildet, sondern unfassbare Menschen, die das ehrenamtlich machen, in ihrer Freizeit, neben ihrem Job, die sich im Job Urlaub nehmen, um das machen zu können, um Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Und es ist humbling, es ist so ehrfurchterbietend, diese Menschen kennenzulernen. Es ist so, die sind so toll, wirklich. Ich kann nur, ich habe selten so viel Liebe in einem Projekt erlebt, selten so oft geweint in einem Projekt wie dort auch, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und wir haben für die eigentlich einen sehr, also die haben einen wirklich komplexen Job. Aber da war die Herausforderung, die müssen darüber kommunizieren, die müssen das organisieren und das in einer sicheren Umgebung und vielleicht jetzt nicht in dem Standard Social oder in dem Standard Messenger, wo man darauf nicht eingehen kann, weil es gibt gewisse Voraussetzungen, es gibt gewisse Strukturen auch, die dargestellt werden müssen. Welches Team übernimmt das? Können vielleicht zwei Teams sich zusammentun und so? Also da gibt es auch einfach organisatorische Herausforderungen. Und da haben wir halt gesagt, okay, da können wir unterstützen, wir können eine Software machen, dass ihr genau das, nämlich diese Fahrten, das sollte so wenig Zeit wie möglich kosten, euch das zu organisieren, weil ihr habt genug Herausforderungen in der reinen Tätigkeit an sich, dass jetzt die Benutzung von Software sollte euch nicht behindern, ne, sollte euch nicht bremsen und konnten dadurch eben unterstützen. Und das haben wir als Unternehmen genauso gerne wie eine große Corporation, die, wo es um Tausende von Menschen geht, die ineffizient zum Beispiel miteinander arbeiten oder die Probleme haben, weil die Prozesse nicht mehr durchschaubar sind, und wir wieder reingehen und versuchen eben durch Lernen und dann durch eine alternative Route, die dann zum neuen Paradigma wird, zu einer neuen Software oder auch zu einer Änderung der bestehenden, auch da gibt es keine Scheuklappen, vielen tausend Menschen dabei zu helfen, einen angenehmeren Job zu haben in einem bestimmten Bereich, einen angenehmeren Alltag oder eben Kunden von einem Unternehmen, eine angenehmere Interaktion mit dem Unternehmen, was es wertvoll macht. Weil im Grunde muss man sagen, da es immer um Menschen geht, egal ob es Verkaufen oder Dienstleistung oder Interaktion oder Service ist, die Komplexität ist immer da, wenn man ein bisschen buddelt. Und wir buddeln halt, ne? Ja. Wir finden die, und oft ist das dann der Grund, warum es auch momentan schwierig ist. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft wir in großen Unternehmen reingegangen sind und gemerkt haben, die haben unglaublich komplexe Prozesse. Und kein einziger davon wird so benutzt, wie man denkt, dass er benutzt wird, weil die Menschen ihre eigenen Wege durch den Dschungel gefunden haben, und es funktioniert trotz des Prozesses, nicht wegen des Prozesses. Und das ich liebe das natürlich auch, und Nutzerinnen sind auch extrem dankbar dafür, wenn man das findet und das ändert und die sagen, ich kann das hier benutzen und ich muss nicht darüber nachdenken. Wir hatten bei Mercedes mal einen Prozess wirklich in der, da ging es um Softwareverteilung auf Autos, also schon ist gar nicht so lange her. Autos sind ja auch vielfältige Computer oder eher Amalgame von mehreren Computern geworden. Und da gab es etwas, was aufgrund von Abstimmungen und Signing und also ein hochtechnologisches Thema, was aber, da hat ein Ding 24 Stunden gebraucht, sagen wir mal so ein Prozessschritt, hat 24 Stunden gedauert. Und wir haben es halt geschafft, den auf 3 Minuten zu kriegen. Und das ist das. Da weiß man vorher gar nicht, was das für einen Impact hat. Das kann man auch nicht als Ziel nehmen. Wir haben einfach so, wir haben durch das Warum-Fragen und natürlich auch durch tiefe technologische Auseinandersetzungen dann, aber so ein paar, also eben so eine Nische gefunden, wo gesagt, das funktioniert. Und auf einmal ging etwas, was halt einen Tag gedauert hat, sofort. Und auf einmal ändert sich die gesamte Arbeitsweise. Und man macht ganz viel Overhead und Wartezeit frei. Die Menschen, Und das hat dann nicht zu, also das ist dann nicht ein Effizienzgewinn und dann brauche ich weniger, sondern die Menschen, die da waren, das waren alles hochgebildete, hoch ausgebildete und geschätzte Leute, die haben einfach besser arbeiten können dann damit und haben auf einmal vielleicht auch ein bisschen Platz für kreative Gedanken auch mal gehabt, weil, ne, die sie vorher nicht hatten, weil auf einmal, weil diese 24 Stunden waren nicht nur warten, sondern da war halt unglaublich viel nötig, was man da machen musste und dieses Häkchen noch setzen und so weiter, ne? Also alles dazwischen finde ich faszinierend. Also ich, ja, schwer also
zusammenfassend
zu sagen.
Aber zusammenfassend kann man schon sagen, dass euch besonders Dinge interessieren, die eine möglichst hohe Wirkung haben. Und die Wirkung, diese hohe Wirkung soll sich auf Menschen abbilden. Ne? Also Menschen sollen es irgendwie besser haben.
Ja.
Und darin ist natürlich dann wieder sehr, sehr schwer quantitativ zu bemessen, was das bedeutet. Das kann man auch nur qualitativ integrieren und bemessen. Aber okay, ich kann nicht.
Das ist nochmal ein Thema für sich. Also klar, ich habe Psychologie studiert, Alex auch. Alex hat die Hälfte unserer Kommilitonen zu der Zeit in Statistik durch die Hochschule gebracht. Also wir Zahlen waren schon immer Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Aber und da haben wir auch einen besonderen Umgang mit. Also allzu oft werden quantitative Maße, werden KPIs zu so einem Selbstzweck und wenn man vergisst, warum, also und das sind immer Operationalisierungen. Was heißt das? Also man misst eigentlich gar nicht das, was man messen will, sondern man misst eine bestimmte Zahl, um darauf zu schließen, was man messen will. Und was man eigentlich wissen will, ist, funktioniert es? Sind die Leute happy dabei? Wollen die das wieder und weiter benutzen? So, ne? Das ist das. Und das kann man nicht messen. Das kann man nicht erfragen. Das nur eine NPS, eine Net Promoter Score misst das nicht. Eine Breakout oder eine Abbruchrate misst das nicht. Eine Response-Zeit, eine durchschnittliche, misst das nicht. Und manchmal vergisst man das. Und konzentriert sich nur noch auf die kurzfristige Optimierung dieser Zahlen. Und es ist nicht so, dass wir nicht mit diesen in der Lage sind, damit zu arbeiten, sondern wir versuchen immer, den großen Kontext trotzdem verständlich zu machen, wenn man damit arbeitet. Ja.
Und dann ist die spannende Herausforderung, vielleicht neue Messgrößen zu erkennen und vielleicht auch Dinge zu messen, die man für vorher gar nicht für messbar gehalten hat. Das kann ich mir vorstellen, kann auch mal passieren bei der Arbeit, die er macht.
Finde ich mal extrem spannend, immer mit dem Support. Also wenn ein Unternehmen einen Support hat oder auch nur einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin oder ein kleines Team oder ein großes Team, Hunderte, alles möglich, mit denen zu sprechen. Und ganz oft habe ich das schon erlebt, dass die kein Gehör gefunden haben im größeren Kontext des Unternehmens. Aber das sind die Menschen, die mit den Problemen zu tun haben, die andere Menschen mit dem Unternehmen, mit den Angeboten, mit den Produkten des Unternehmens haben. Eine riesenreiche, eine Schatzkiste des Feedbacks, die man aber wieder nicht, also es geht nicht darum, jetzt zähle ich die Worte oder ich messe die Incidents und dann sage ich, das ist unser Hauptproblem. Nein, es ist immer nur es informiert mich, aber wenn ich mich davon informieren lasse, kann ich eben wieder eine Hypothese machen und kann etwas Besseres schaffen. Und das, wenn man das gar nicht hat, wenn man dem nicht zuhört, dann versickert das halt, ne? Das ist, dann hat man kein Feedback, keine Iterationsschleife.
Ja, klar. Aus Daten Informationen machen, aus Informationen Wissen, aus Wissen Weisheit und dann erst Aktion.
Schön wäre es, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit mit Weisheit gehen würde, aber auf jeden Fall schon mal, also gute Hypothesen verfolgen und iterieren, würde ich schon sagen, da ist schon, also wenn man das weitermacht, dann kann es nicht wirklich langfristig schlechter werden. Ja. Weil selbst wenn es mal kurzfristig schlechter wird, arbeitet man wieder damit. Natürlich ist das ein hehres Ziel und ich will mich da überhaupt nicht, also ne, ich meinte das null despektierlich. Ich tue mich immer schwer damit, dass bei mir, ich meine, ich mache das jetzt schon wirklich eine Weile, 25 Jahre rund, in verschiedensten Formen natürlich und es hat sich weiterentwickelt. Aber ich würde immer noch sagen, ich bin, wenn ich in was Neues reingehe, ich bin naiv und ich habe eigentlich keine Ahnung und ich bin hier und versuche mit euch eigentlich das Warum und die Wahrheit zu finden und dann eben möglichst schnell ins Handeln zu kommen. Und eben nicht dieses, also ich mache das schon so lange und deswegen habe ich ganz viel, ich habe ganz viele Antworten schon und die bringe ich euch jetzt mit. Und dann macht ihr das, was ich euch sage und dann klappt das. Das ist also, finde ich manchmal schwierig.
Ich glaube auch, die bewusste Verteidigung der eigenen Naivität ist eine unterschätzte Fähigkeit, die, glaube ich, sehr wichtig ist. Ja.
Das ist auch schwer. Also wenn man jeden Tag in dem Alltag drinsteckt, ist das wahnsinnig schwer. Man hat gar nicht unbedingt die Zeit. Also insofern ist das auch ein Privileg, die zu haben. Also für mich in was Neues reinzukommen und zu sagen so, ne, also so eine gewisse Irreverenz den Prozessen gegenüber und so. Also das ist ein Privileg, aber eben auch eine Chance und der Grund vielleicht, warum das dann funktioniert, wenn man sich eben auch jemanden wie uns als externe Unterstützung dazu holt, weil man eben selber manchmal, ja, man sieht ja die eigenen Paradigmen und Prämissen gar nicht mehr. Man sieht gar nicht mehr, was eigentlich die Wahrheit ist irgendwann und was sind eigentlich nur Erwartungen und sie werden durch das System selbst am Leben erhalten und wenn man das ändern würde, dann würde sich etwas fundamental eben zum Positiven ändern. Das ist wahnsinnig schwer. Es geht, aber das muss man aktiv einführen und dann muss man eben, also man muss bereit sein, Fehler zu machen, was in vielen etablierten Kontexten nicht so einfach ist. Also gerade in Deutschland, ne? Wir haben große Angst vor Fehlern. Ist schwierig. Man muss immer wieder Menschen dazu einladen, weil sie selber auch schon eigene Inhibitionen haben, Fehler zu machen. Selbst wenn man denen einmal gesagt hat, du darfst jetzt hier ruhig falsch machen, das heißt überhaupt nichts. Man muss also so eine Kultur des Experimentierens und eine Kultur des Zurücktretens und das nochmal neu einordnen sehen. Mit anderen Worten, eine Designkultur, würde ich das einfach mal nennen, bringen. Kann man machen, lohnt sich enorm, vor allen Dingen lohnt sich enorm, unabhängig von der Unternehmensgröße, aber auch das ist schon eine Herausforderung.
Wenn wir die Herausforderung jetzt nochmal eine kleine Spur größer machen und ich frage, was wünscht ihr euch von der Welt? Also du hast gerade so gesagt, was ihr euch vielleicht von Unternehmen oder von Kunden wünscht. Was wünscht ihr euch von der Welt so?
Oh. Ja. Wenn ich einen Genie finden würde, dann würde ich mich erstmal ein paar Stunden hinsetzen und mal ganz, ganz fundamental in mich reinhören. Wie viel Zeit habe ich, um die Frage zu beantworten?
8 Minuten, weil dann muss gleich deine Tochter abholen.
Ja. Ich wünsche mir, dass ich gleich meine Tochter von der Schule abholen kann und vielleicht ein Eis mit ihr essen kann. Und ich meine, ist das nicht schön?
Das ist schön.
Insofern will ich jetzt auch gar nicht. Will ich gar nicht zu groß werden. Ich finde, der Max Rosa ist ein, der Our World in Data hat er gegründet. Sicherlich auch ein fast ein klassischer Werdegang, Harvard-Student und so weiter. Aber er hat Our World in Data, inspiriert von Gapminder, von Hans Rosling, den auch viele schon mal gehört und kennen, hat er und in Corona bin ich darauf gestoßen, weil es ist so die beste Quelle im Internet für tatsächliche Entwicklungen auf der Welt in Corona waren. Aber das ist sie darüber hinaus in allen möglichen Bereichen. In der Entwicklung, politischer Entwicklung, wirtschaftlicher Entwicklung. Und der hat was sehr Schönes gesagt. Der hat gesagt, drei Sachen sind richtig, alle drei wahr. Die Welt ist schlimm, sie war viel schlimmer und sie kann noch viel besser werden. Und dieser Optimismus, der da drin steckt, es gibt Kindersterblichkeitsraten, aber die war mal viel, viel schlimmer. Es gibt aber Bereiche auf der Welt, wo sie gerade schlechter wird. Und das müsste sie nicht. Und ich würde mir wünschen, dass sie das nicht tut, sondern dass wir weiter gemeinsam daran arbeiten, dass sie sich in die richtige Richtung entwickelt. Ich würde mir wünschen, dass Software besser und ehrlicher wird und deswegen Menschen mehr Agency darüber haben, was sie tun, mehr Zeit haben, mehr weniger Zeit mit Unsinn verbringen oder weniger Zeit mit, also ne, und zwar und das halt natürlich überall. Aber vor allen Dingen, dass wir alle diesen Optimismus finden und daran weiterarbeiten, weil dann wird es auch weiter besser werden. Ich glaube da fest dran. Und das, ich versuche meinen ganz, ganz, ganz kleinen Teil dazu beizutragen. Ja, ich glaube.
Okay. Ja, da zu dem Optimismus, weil oft stößt das ja dann so auf so einen Widerstand bei Leuten, die sich für Realisten halten. würde ich ganz gerne noch kurz diese kleine Geschichte von Jim Stockdale hier einflechten. Jim Stockdale war der highest-ranking Prisoner of War der Amerikaner im Vietnamkrieg. Er war 8 Jahre lang in einem nordvietnamesischen Gefangenenlager und hat dabei festgestellt, dass als allererstes unter seinen Mitgefangenen die Pessimisten in sich zusammengefallen sind. Ne? Emotional, psychisch und so weiter.
Keine Hoffnung.
Genau, richtig. Und dann hat er gesehen, dass die Optimisten direkt hinterhergekommen sind, weil wenn du einen Optimisten lange noch enttäuscht, ne, und immer wieder, ja, Weihnachten kommen wir raus, nee, Ostern kommen wir raus, nee, Weihnachten kommen wir raus, nee, Ostern kommen wir raus, dann wird er zum Pessimisten. Die Leute, die intakt durch diese Jahre gekommen sind, waren in der Lage, gleichzeitig zwei entgegengesetzte Richtungen zu halten. Die konnten gleichzeitig kurzfristig radikal realistisch sein, also den Tatsachen, denen sie sich gegenüberstanden, brutal in die Augen sehen und radikal optimistisch langfristig. Nie die Hoffnung verlieren, dass man da rauskommt. Beides gleichzeitig. Und das nennt sich das Stockdale-Paradox. Und ich erkläre das immer wieder und ich verwende das aktiv, weil ich glaube, dass uns das durch diese vielfältige Krise, in der wir gerade stecken, durchbringen kann, ne? Wenn wir das gleichzeitig alle zusammentun.
Ja, ich finde das schön. Also klar, wenn ich die Realität nicht, wenn wir uns darauf nicht einigen können und wenn wir die nicht akzeptieren, dann können wir auch, wissen wir nicht, wo wir stehen, wo wir losgehen, wo wir weitergehen können, woran wir arbeiten können. Aber also genau, ohne Optimismus geht es halt auch nicht. Ohne die Hoffnung, dass das, was man macht, es besser macht, glaube ich, ist es auch schwer. Dann kann man auch irgendwann quasi der Realität ins Auge sehen und einfach überfordert sein oder überwältigt. Deswegen mag ich auch Entrepreneure oder Dinge, Menschen, die etwas erschaffen, weil sie diese Naivität und diesen Optimismus so ein bisschen kombinieren. Wenn es klappt, dann hatten sie wahrscheinlich auch genug Realismus, um so ein bisschen die aktuelle Situation gut einzuschätzen. Ja, bin ich dabei. Habe ich was gelernt? Das Stockdale-Paradox kannte ich nach dem Wort noch nicht, aber ich finde das sehr sympathisch.
Mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit und für eure Arbeit. Ich habe schon eine ganze Liste an richtig schlechter Software von großen deutschen Unternehmen, die ich dir nachher schicke,
Immer her damit.
wo ihr gerne Leads aufbauen könnt. Dann wird mein Leben dramatisch einfacher. Und ich wünsche euch da sehr viel Erfolg bei.
Umgekehrt,
Vielen,
schick die
vielen
Liste gerne an die Unternehmen. Auch, oder beziehungsweise
Ja,
meine
das
Visitenkarte.
mache ich.
Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die guten Fragen und dein Interesse und vielen Dank, dass du diesen Podcast machst. Das war sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass ich mich irgendwann in unseren diversen Unternehmenspodcasten vielleicht mal revanchieren kann
Total gerne.
und dir auf den Zahn fühle. Ja, danke. Danke für deine Zeit. Danke, dass ich hier sein konnte.
Thank you.